guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 23. Juni 2025. Wir blicken heute zurück auf die Kundgebung anlässlich des Welttags der Geflüchteten am Freitag vor der Landeserstaufnahmestelle in Freiburg und auf den Christopher Street Day in Freiburg. Außerdem mahnt das Bundesverfassungsgericht höhere Hürden für das Verfassungsschutzgesetz in Baden-Württemberg an, aber Grün-Schwarz verschlechtert das Gesetz weiter. Wir hören Stimmen der iranischen Zivilbevölkerung zum Krieg zwischen Israel und Iran und eine Bilanz nach rechten Angriffen auf Bad Freienwalde ist bunt. In der Müllheimer Straße in Freiburg-Haslach prallen Welten aufeinander. Auf der einen Seite die modernen Neubauten des Schildacker-Quartiers. Gegenüber weiße Wohncontainer hinter meterhohem Zaun mit Stacheldraht. Sie gehören zur Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende. Am Freitag war der Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen. Aus diesem Anlass veranstalteten die Seebrücke Freiburg und unsere KollegInnen von der RDL-Geflüchtetenredaktion Our Voice eine Kundgebung vor der Einrichtung. Wir waren dabei und haben unter anderem mit Ruby von der Redaktion Our Voice gesprochen. Sie koordiniert die Redaktion und sie haben für eine große Küche für alle gesorgt vor der Landeserstaufnahmestelle. Und wir haben gefragt, warum Essen so einen wichtigen Stellenwert besitzt und nicht einfach nur demonstriert wurde.
Hallo Ruby, du bist hier gerade fleißig am Essen verteilen auf der Kundgebung. Was gibt's denn heute?
Heute gibt es Jollof-Rice. Jollof-Rice ist Reis in Tomatensauce gekocht. Und das ist typisch westafrikanisches Essen. Aber es ist wirklich Standard gekocht, damit jeder auch essen kann. Es gibt veganisch und nicht veganisch. Und ja, ich habe gehört, dass das lecker geschmeckt hat.
Ja, ich durfte gerade auch schon probieren. Ich fand es sehr gut. Scharfe Soße gab es auch dazu, aber mit der musste man ein bisschen sparsam sein.
Das stimmt. Also Schafsoße machen wir immer gerne, wenn wir so eine Aktion vor der Lea oder mit Geflüchteten so wie uns machen, weil Leute haben schon lange nicht mehr sehr tropikalisches Essen gegessen. Und das ist so ein Plus für Leute, die sagen, oh, seit langem her habe ich nicht mehr scharf gegessen. Aber gleichzeitig sagen wir auch, hey, Leute, aufpassen, weil das ist scharf. Und scharf ist echt scharf. Und heute ist sehr warm, sehr heiß. Und scharf ist nicht ein super Plus. Also, aber das hat Leute auch super geschmeckt und wir freuen uns halt.
Verbindest du Essen auch mit zu Hause?
Essen ist zu Hause, weil das ist dieser basic, also elementarischer Kontakt mit Heimat. Man wächst mit Essen und ich habe Leute schon gehört, sagen also gleich jetzt Kameruner und Leute aus Nigeria, das erinnert mich an meine Mutter oder an meine Oma und das hat mich so beeindruckt, ich war sehr emotional und deshalb machen wir sowas. Also, ich meine, Essen ist Heimat. Essen ist zu Hause. Genau. Zu Hause ist Essen. Essen ist zu Hause. Total, ja.
Essen kann ja auch Menschen verbinden und zusammenbringen.
Auf jeden Fall. Essen ist Familienzeit. Es ist Freundschaftszeit. Essen ist Kontaktmoment. Es ist Austauschzeit. Es ist auch diese Verteilenzeit. Also, Essen ist auf jeden Fall, verbindet auf jeden Fall Leute. Und das ist genau das, was hier passiert. Leute reden, jeder redet mit jeder. Und wir müssen sagen, heute ist Weltgeflüchtete-Tag und man ist nicht immer zusammen. Und wenn du schon also vor uns guckst, kannst du sehen, wie Leute im Runde sitzen, aber wirklich schwarz, weiß, blau, grün und alles und essen gemeinsam. Essen ist ehrlich gesagt, was auch was Leute verbindet. Ja.
Vielen Dank.
Danke dir, vielen lieben Dank. Ich habe mich gefreut.
Bei der Kundgebung anlässlich des Weltgeflüchtetentags vergangenen Freitag an der Landeserstaufnahmestelle in Freiburg haben wir auch mit Walter Schlecht von Aktion Bleiberecht gesprochen.
Ich bin hier mit dem Walter von der Aktion Bleiberecht bei der Kundgebung vor der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Walter, wie lange beschäftigt euch bei der Aktion Bleiberecht die Lea hier schon?
Also die Lea beschäftigt uns eigentlich schon seit 2014. Und zwar da wurde sie geplant und war im Gemeinderat von Freiburg Thema. Und tatsächlich realisiert wurde die Lea, wie sie jetzt heute dasteht, 2018. Also bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung muss man wissen, dass es eigentlich vom Bundesgesetz und vom Landesgesetz her überhaupt keine Vorgaben gibt, wie so eine Landeserstaufnahmeeinrichtung auszusehen hat. Es gibt auch keine gesetzlichen Regelungen. Deshalb gibt es hier an der Landeserstaufnahmeeinrichtung eine sogenannte Hausordnung und die ist relativ fragwürdig und dagegen haben 6 Geflüchtete geklagt. Wir haben die Geflüchteten unterstützt in ihren Klagen. Und sind auch bis nach Leipzig zum Bundesverwaltungsgericht gegangen. Und wir waren nicht erfolglos, sondern es hat geheißen, weil die Geflüchteten zum Zeitpunkt, als sie die Klage, als das Verfahren stattfand in Leipzig, nicht mehr in der Lea gewohnt haben, sind sie nicht mehr diesen Einschränkungen ausgesetzt. Deshalb hat man sozusagen nicht entschieden. Und jetzt läuft das Verfahren. Es war dann ein Teilverfahren vom Verwaltungsgericht Freiburg. Das war letztes Jahr im Januar, aber es läuft immer noch ein Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof. Es gibt noch keine Entscheidung über diese gesamten Einschränkungen. Also die Einschränkungen wären Eingriffe in das Recht auf Wohnen. Also der Artikel 13, glaube ich, Grundgesetz und Verletzlichkeit der Wohnen, weil wenn Geflüchtete hier im Zimmer leben, haben sie im Prinzip genauso das Recht auf eine Privatsphäre und so weiter und so fort. Und das steht alles noch, ist alles noch nicht endgültig entschieden.
Du hast gesagt, diese Hausordnung ist ein bisschen fragwürdig. Was steht da so drin?
Ja, zum Beispiel ist in der Lea jegliche politische Betätigung verboten. Sogar das mündlich gesprochene Wort politisch ist nicht erlaubt da drin. Man sieht zum Beispiel, es gibt Ein- und Ausgangskontrollen. Da ist eine kommerzielle Sicherheitsfirma eingestellt und da ist es relativ fragwürdig, wie weit dürfen die gehen, weil die ja nicht das Recht haben, was die Polizei hat, zum Beispiel Pässe zu kontrollieren oder Rucksäcke durchzusuchen. Das dürfen die eigentlich nicht, weil die kommerzielle Sicherheitsdienst unterliegt dem Zivilrecht und die dürfen eigentlich nicht mehr als ich und du. Und das sind alles so fragwürdige Sachen, die sind alle nicht rechtlich geklärt. Ja, und da sind wir momentan dran.
Und man sieht ja, die ganze Einrichtung ist extrem abgegrenzt, also vor allem auf der anderen Seite meterhoher Zaun mit mehreren Reihen Stacheldraht. Wie kann das sein?
Ja, also von der Einzäunung her hat es schon den Charakter, der auch im Prinzip politisch im Lager durchgesetzt wird. Also die Menschen dürfen ja darin nicht kochen. Sie werden durch eine Kantine oder eine Catering-Firma fremd versorgt. Die Catering-Firma kriegt übrigens mehr Geld, als die Geflüchteten zum Essen Geld bekommen. Dann die, wie gesagt, die Security, die kontrolliert das Ganze und dann wohnen die Menschen immer in 3- und 4-Bettzimmern da drin. Also es ist schon so, ja. Und dann gibt es natürlich auch während des Asylverfahrens eine Wohnsitzauflage. Das heißt, sie müssen da drin wohnen. Und auch was jetzt die Ein- und Ausgangskontrollen anbetrifft, wissen die natürlich immer genau, wenn eine Abschiebung stattfindet. Da hilft natürlich der Zaun auch, wer ist anwesend und wer ist nicht anwesend. Also da gibt es ja eine Kontrolle. Und wer nach 3-4 Tagen hier sich nicht mehr zurückmeldet, das geht dann die Information ans Regierungspräsidium. Nach 7 Tagen wird die Person abgemeldet von der Unterkunft. Also das ist schon eine ziemlich kontrollierte Lebenssituation, unter denen die Menschen hier wohnen.
Und was ist jetzt das Ziel von Aktion Bleiberecht in Bezug auf die Einrichtung?
Also wir denken, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Also man kann Menschen anders aufnehmen. Man braucht nicht diese intensiv einschränkenden Grundrechtseingriffe, wie sie hier praktiziert werden. Und wir sind der Meinung, solche Einrichtungen gehören weg, weil sie einfach intensiv in die Grundrechte eingreifen, sondern man muss irgendwie andere Lösungsansätze finden. Also man hat ja zum Beispiel gesehen, nur als Beispiel, als die ukrainischen Geflüchteten kamen, dann ging das ja, man hat das Asylrecht so ein bisschen in die Gesellschaft integriert, indem die Menschen direkt dann auch Zugang zur Arbeit hatten, am Arbeitsamt in die Vermittlung kamen und so weiter und so fort. Also da hat man gezeigt, 1, irgendwas Millionen war Menschen, für die war das möglich und für die anderen ist das genauso möglich. Wenn man da entsprechend die Infrastruktur aufbaut und wirklich das Asylrecht in die Gesellschaft verankert und es dort auch finanziell finanziert, unterstützt, geht alles, wenn man will.
Okay, vielen Dank.
Okay, danke.
Das war Walter Schlecht von Aktion Bleiberecht bei der Kundgebung zum Weltgeflüchtetentag an der Landeserstaufnahmestelle in Freiburg. Und wir haben auch mit einer Person gesprochen, die in dieser Lea untergebracht ist, dort wohnen muss.
Du lebst hier in der Landeserstaufnahmeeinrichtung.
Tu vis ici dans la Lea, dans le camp?
Oui, je vis ici.
Ich wohne hier.
Wie lange wohnst du schon hier?
Depuis combien de temps est-ce que tu vis ici?
Je suis déjà à 3 mois.
Ich bin hier bereits seit 3 Monaten.
Und warum bist du heute auf der Demo hier?
Je suis venu à la manifestation parce que, bref, c'est toujours bien de savoir ce qui se passe dans un pays étranger.
Es ist so ein bisschen so, wenn du in ein neues Land kommst, ist es wichtig, so herauszufinden, wie es funktioniert und was die Gewohnheiten sind. Und ich möchte das auch hier die Leute kennenlernen und verstehen, was passiert. Und ich bin aus Afrika rausgegangen und jetzt hier.
Wie sind die Bedingungen in der Einrichtung? Kannst du dich frei bewegen? Kannst du kommen und gehen, wann du möchtest?
Bon, bref, ils ont leur règlement ici là. Si tu veux sortir, tu présentes. Ils ont une carte.
Et also es gibt eine Karte und immer wenn ich raus oder reingehe, muss man die zeigen und du kannst halt bis zu 3 Tage lang wegbleiben, aber dann musst du halt wieder hier sein.
Wie ist das Verhältnis zu den anderen Leuten in der Einrichtung? Versteht ihr euch gut?
Bon, d'après ce que je connais, c'est le règlement intérieur. Parce que tout le monde me dit que c'est la même manière, que tout se passe. Bon, c'est le règlement intérieur et c'est tout le monde. Tout le monde mange, comme je vous ai dit là.
Also es ist ein bisschen so, wir unter uns AfrikanerInnen, wir verstehen uns gut, wir sagen Hallo, wir sagen Tschüss oder wir hängen auch miteinander alles rum. Aber es ist auch ein bisschen separiert dahingehend, bis dann andere Leute aus anderen Gegenden unter sich sind. Und ja, es gibt aber auch immer wieder Probleme. Manche Leute konsumieren Drogen oder sind auch vielleicht ein bisschen mehr gestresst von der Situation und so. Aber wir unter uns Brüdern aus Afrika, bei uns geht das gut.
Und wie ist das Verhältnis zu dem Personal? Werdet ihr gut behandelt?
La relation se passe bien.
Also insgesamt, das ist irgendwie in Ordnung so, aber gerade so bei der Kantine, wo wir essen gehen und so, da ist es ein bisschen konfliktbehafteter. Da kriegen wir irgendwie blöde Antworten und so. Also, aber ansonsten, aber halt vor allem dort in der Kantine.
Jetzt gibt es ja, was in den Reden angesprochen wurde, diese neue Bezahlkarte. Wie ist das für euch?
Bon, la carte qui nous donne, c'est, on essaie de, ça dépend, parce qu'il y a souvent certains trucs qu'on peut pas ici, ça ne correspond pas avec ton organisme. Ça permet que tu pars, tu payes un petit truc, tu essaies de survivre avec, tu manges en attendant. Donc ils nous donnent ça chaque fin du mois.
Also eben bei mir ist es jetzt so, dass ich die Karte nutzen kann, auch außerhalb der Lea und überall so. Es ist jetzt irgendwie so erstmal in Ordnung. Also ich habe damit irgendwie ein bisschen Geld und kann damit Sachen kaufen. Wenn ich rausgehe aus der Lea, kann ich mir auch was zu essen kaufen und so. Das funktioniert jetzt erstmal so und ich arbeite auch nicht. Ja, habe ich ein bisschen eine Übersicht.
Was wünschst du dir für deine Zukunft in Deutschland?
Bon, mon avenir en Allemagne, sans te mentir, c'est me former à quelque chose. Demain, je peux fonder ma famille ici et c'est quelque chose qui va me permettre de travailler et les nourrir. C'est un peu ça. C'est ma part de passer l'Allemagne comme ma nouvelle famille et je vais seulement marcher à leur rythme. Parce que je sais qu'en Allemagne, quand tu es discipliné, tu en profites. C'est un peu ça. La discipline avant tout.
Ich möchte mich ausbilden, ich möchte etwas lernen, arbeiten gehen und eine Familie gründen können. Das ist ein bisschen das, was ich machen möchte, so, ja.
Vielen Dank.
Merci.
Merci aussi.
Weitere Stimmen von der Kundgebung zum Weltflüchtlingstag an der Landeserstaufnahmestelle in Freiburg findet ihr in Kürze auf unserer Webseite rdl.de. Vergangenen Samstag fand der CSD, der Christopher Street Day, in Freiburg statt. In der folgenden Collage könnt ihr einen Eindruck gewinnen, wie es war. Do y'all remember this song? So laut und bunt ist nur der CSD. Trotz der Hitze hat sich schon eine große Menschenmenge vor der Bühne auf dem Platz der alten Synagoge zum diesjährigen Christopher Street Day eingefunden. Bei 28 Grad wird getanzt, queere Leben werden gefeiert und es wird sich für queere Rechte eingesetzt. Hier einige Eindrücke der Kundgebung und des CSDs 2025.
Wir stehen heute hier, weil wir uns für eine diskriminierungsfreie Welt aussprechen, die frei von Trans- und Queerfeindlichkeit ist. Trotzdem können wir hier nur stehen, weil Generationen vor uns für dieses Recht gekämpft haben. Und das bleibt der CSD, ein Protest, keine Party. Und dieser Kampf ist heute wichtiger denn je. In den USA, dem Ursprungsland des CSD, sehen wir, wie bereits erkämpfte Rechte systematisch entzogen werden. Bücher werden verbannt, Universitäten werden in ihrer freien Forschung zu feministischen, antirassistischen, queeren und Trans-Themen zunehmend bedroht. Menschen werden für ihre bloße Existenz nicht lange anerkannt und aktiv attackiert. Mit diesen Entwicklungen stehen die USA nicht alleine. Der allgemeine Rechtsruck, auch in Europa, macht uns Angst. Schon in diesem Moment bemerken wir am eigenen Körper, wie gefährlich diese aktuellen Entwicklungen sind. Solidarität ist ein Aufruf an jede einzelne von uns. Sobald eine Gruppe entrechtet wird, bietet das Bedingungen für jede weitere. Deshalb gilt, wir verschwinden nicht von der Bildfläche. Wenn auch nur eine Person angegriffen wird, werden wir alle antworten. Denn niemand von uns ist wirklich frei, wenn wir nicht alle frei sind. Das gilt für alle Menschen. None of us are free until all of us are free.
Kann ich nicht normal sein. Und dann irgendwann kam Drag. Erst leise, dann laut, dann überwältigend. Ich erinnerte mich an mein erstes Make-up, das völlig schief war, und an die Perücke, die mehr nach Sturm als Glamour aussah. Aber ich habe mich im Spiegel angesehen und zum ersten Mal wirklich gesehen. Drag hat mir erlaubt, all das zu leben, was ich so lange unterdrückt habe. Meine Kraft, meine Zerbrechlichkeit, meine Schönheit. Es hat mich zurück zu mir gebracht, Stück für Stück, Glitzer für Glitzer. Ich wurde nicht über Nacht stark. Ich habe Tränen geweint, ich habe Ablehnung gespürt. Ich wurde ausgelacht, Aber auch heute passiert das noch. Aber weißt du was? Ich stehe trotzdem hier, weil niemand, ich meine niemand, das Recht hat, dich klein zu machen.
Und wir freuen uns auf das Grußwort mit dem Oberbürgermeister Martin Horn.
Wenn der amerikanische Präsident mit der neuen Regierung alle DEI-Programme für Diversity, Equity und Inclusion streicht, wenn ICE Leute verhaftet, dann schwappt es rüber, auch weltweit ist es ein Brandzeichen, das ist hochgefährlich, was wir in Europa erleben, was wir in Deutschland erleben. CSDs wie in Gelsenkirchen, die abgesagt werden oder die nur unter Polizeischuss stattfinden können. Die Regenbogenflagge, die manche Leute so triggert, dass sie eben die Aggression bekommen. Unsere Rolltreppe am Bahnhof schon zweimal attackiert und kaputt gemacht. Da kann man nur den Kopf schütteln. Und deswegen ein großes Dankeschön an euch, an die Freiburger und Freiburgerinnen, an alle, die sich einsetzen für Vielfalt, für Gerechtigkeit, gegen Hass, gegen Rechte, Hetze und gegen Spaltung in der Gesellschaft. Und genau deswegen ist der CSD wichtig. Eben natürlich als Fest für Vielfalt, aber auch klares Warnsignal. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zusammenstehen und uns nicht auseinandertreiben lassen. Dass wir eben nicht immer weiter wegrücken von Vielfalt und von Fairness in dieser Gesellschaft, sondern dass wir gemeinsam im Alltag, nicht nur an diesem Tag der Vielfalt heute, sondern auch darüber hinaus, klare Kante zeigen gegen Hass, Hetz, Spaltung, gegen rechten Schwachsinn, der uns auseinandertreibt, aber vor allen Dingen, dass wir im Alltag zusammenstehen. Und das tun so viele hier. Deswegen keine lange Rede, sondern einfach nur stabil gegen Hass, stabil gegen Ausgrenzung, stabil gegen Rechts und stabil für Vielfalt und eine weltoffene Stadt. Vielen Dank und super CSD 2025.
Wir haben ein linkes Zentrum, das heißt Prisma, und das ist ein wichtiger queerer Ort in Stuttgart. Und es wurde dieses Jahr schon zweimal Ziel rechter Angriffe. Eine Pride-Flagge an dem Zentrum wurde abgerissen und zuerst zerschnitten, beim zweiten Mal angezündet auf offener Straße. Das war ein gezielter Angriff auf uns alle, auf unsere Sichtbarkeit, auf unsere Rechte und unsere Existenz. Und diese Gewalt ist kein Einzelfall. Im Sommer letztes Jahr wurden CSDs in 27 Städten angegriffen. Über 30 queerfeindliche Übergriffe werden allein im Juni gezählt. Viele von uns erleben täglich Beleidigungen, Bedrohungen und körperliche Gewalt. Unsere Antwort auf all die Hetze, Hass und Unterdrückung bleibt klar. Solidarität und Widerstand. Vor unserer Haustür und über Grenzen hinweg. Solidarität mit allen kämpfenden Queers. Von Gaza über Kurdistan bis zu den Philippinen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir stehen zusammen, umso näher, je mehr Wind uns entgegenschlägt. Denn wir erinnern uns an die mutigen Queers, die bei den Stonewall Riots 1969 schon für unsere Rechte auf die Straße gegangen sind. Sie haben gezeigt, dass Widerstand möglich ist, wenn wir uns organisieren und solidarisch sind. Und auch wir stehen heute hier laut und entschlossen gegen Faschismus, Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit. Deshalb jetzt erst recht. Für jede Flagge, die Faschos abreißen, hängen wir zwei neue auf. Für jeden dummen Spruch, für jeden Angriff wird unser Widerstand entschlossener. Dafür müssen wir laut werden und uns organisieren. Niemand außer uns selbst wird uns schützen und niemand wird den Kampf für uns führen. Schließt euch Gruppen an, werdet antifaschistisch aktiv und geht auf die Straße.
Der Platz ist langsam voll und die Menge ist bereit loszugehen. Gleich geht die Parade los. Um 18.30 Uhr wird es nochmal eine Kundgebung geben und heute Abend die offizielle Afterparty im Hans Bunte. Das baden-württembergische Verfassungsschutzgesetz wird derzeit überarbeitet. Notwendig ist das nicht zuletzt durch Urteile des Bundesverfassungsgerichts, das unter anderem die Verfassungsschutzgesetze des Bundes, Bayerns und Hessens in Teilen für rechtswidrig erklärt hatte. Den Gesetzentwurf für das baden-württembergische Verfassungsgesetz kann über das Beteiligungsportal der Landesregierung noch bis zum 1. Juli kommentiert werden. Wir haben mit RDL-Redakteur Thomas gesprochen, der sich das Gesetz angeguckt hat.
Was sind die wesentlichen Neuerungen im Entwurf für das baden-württembergische Verfassungsschutzgesetz?
Der erste Punkt wird wahrscheinlich nicht viele Menschen betreffen, aber er betrifft Menschen, die im Gefängnis sitzen. Denn in Zukunft hat das Landesamt für Verfassungsschutz auch ausdrücklich die Möglichkeit, Inhaftierte und deren Besucherinnen einer Verfassungsschutzprüfung zu unterziehen. Dann ist es ganz wichtig, dass das Landesamt für Verfassungsschutz ja nicht nur Organisationen beobachten darf, sondern es darf auch Einzelpersonen beobachten. Und in Zukunft sollen die per Einzelperson auch dann beobachtet werden dürfen, wenn ihre Verhaltensweisen lediglich darauf gerichtet sind, bestimmte verfassungsfeindliche Ziele zu verwirklichen. Das heißt, das wird letztlich wesentlich aufgeweicht. Müssen vorher ganz strenge Voraussetzungen erfüllt gewesen sein, was wirklich schwere Gewalttaten zum Beispiel angeht oder massive Beeinträchtigungen von Verfassungsschutzgütern. So reichen in Zukunft auch niedrigere Aktivitäten von Menschen.
Heißt, da ist der Willkür noch weiter Tür und Tor geöffnet?
Das ist sowieso der Willkür Tür und Tor geöffnet. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat ja schon immer einen ganz gewissen Ruf, auch nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in jedem Bundesland. Und letztlich gibt es natürlich eine gesetzliche Grundlage und die wird jetzt auch in vielen Bereichen auch ausgeweitet. Aber de facto, das wissen wir ja auch aus der Geschichte, haben Verfassungsschutzämter schon immer gemacht, was sie wollten. So wird jetzt zum Beispiel eine Unterscheidung eingeführt zwischen Beobachtungsobjekten, die erheblich beobachtungsbedürftig sind, und dann solche, die gesteigert beobachtungsbedürftig sind. Und je nach Einstufung sind dann auch bestimmte Maßnahmen kurzfristig oder längerfristig möglich. Also es können nicht nur die Zielpersonen, wie das dann im Gesetz heißt, also wirklich werden Zielpersonen genannt, beobachtet werden, sondern es können natürlich dann auch die Kontaktpersonen, die mit diesen Personen in Kontakt stehen, beobachtet werden. Und das auch über 6 Monate hinaus. Es gibt zwar Regelungen für den innersten Kernbereich der Lebensführung, wenn es jetzt also wirklich sehr um intime Geschichten geht, aber auch da gibt es dann wieder so viele Ausnahmevorschriften, dass es de facto auf eine Rundumüberwachung hinauslaufen wird.
Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ja im bayerischen Fall in Sachen Wohnraumüberwachung, Online-Durchsuchung, der Ortung von Mobilfunkendgeräten, der Auskunft über Verkehrsdaten aus Vorratsdatenspeicherung, den Einsatz verdeckter Ermittlerinnen und der Observation außerhalb der Wohnung erklärt, die rechtlichen Hürden seien nicht hoch genug. Erkennst du denn im Entwurf für das baden-württembergische Verfassungsschutzgesetz, dass die gesetzlichen Hürden für solche weitreichenden Maßnahmen hochgesetzt wurden jetzt nach diesen Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen?
Also hochgesetzt erlebe ich es jetzt nicht wirklich, was jetzt den Einsatz von Vertrauenspersonen, also V-Personen angeht, da findet jetzt endlich eine gesetzliche Regelung statt. Es gibt natürlich dann auch bestimmte Bereiche, in denen der Nachrichtendienst nicht hineinwirken soll, wenn wir an Rechtsanwälte und Rechtsanwälte denken, an Ärzte und Ärzte, also Menschen, die einer besonderen Schweigepflicht unterliegen oder denen ja aufgrund des Vertrauensverhältnisses bestimmte Sachen einfach mitgeteilt werden. Da gibt es selbstverständlich Ausnahmevorschriften, dass da bestimmte Überwachungsmaßnahmen eigentlich nicht stattfinden sollen. Aber wie das so oft ist in diesem Bereich, man lese dann auch Absatz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die entsprechenden Querverweise. Und das sind dann wieder so Öffnungsklauseln, die auch da eine letztlich ausufernde Überwachung ermöglichen. Und nur um so ein kleines Beispiel zu bringen, es dürfen ja auch Auskünfte bei Banken und Luftverkehrsunternehmen eingeholt werden, während die alte Fassung davon spricht, dass schwerwiegende Gefahren für entsprechende Schutzgüter, denen das Landesamt für Verfassungsschutz sich verpflichtet fühlt, vorliegen müssen, reicht es in Zukunft, wenn Anhaltspunkte vorliegen, die es möglich erscheinen lassen, dass Verfassungsschutzgüter konkret bedroht sind Und das ist letztlich ist ein Unterschied, ob ich von schwerwiegenden Gefahren spreche oder von Anhaltspunkten, die es möglich erscheinen lassen.
Ja, möglich erscheinen, das, da kann natürlich viel drunter fallen, je nachdem, wer das, den Sachverhalt anschaut. Ja, gibt es überhaupt Verbesserungen in diesem Gesetz?
Also die eine Verbesserung geht zurück auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, nämlich dass die gerichtliche Kontrolle von Maßnahmen eingeführt wird. Also das wird jetzt ins Gesetz hineingeschrieben, dass bestimmte Maßnahmen eben nicht die Behördenleitung des Landesamtes für Verfassungsschutz anordnen darf, sondern eben einer richterlichen Kontrolle unterliegen, die dann auch regelmäßig fortzuschreiben ist. Aber wir wissen ja auch aus anderen Zusammenhängen, dass diese gerichtlichen Kontrollen, die in Zukunft beim Amtsgericht in Stuttgart erfolgen, eher so letztlich relativ inhaltsleer sind, weil die Richterinnen und Richter nicken das in der Regel ab. Und das Landesamt für Verfassungsschutz muss auch keineswegs dem Amtsgericht irgendwelche Unterlagen vorlegen, sondern es kann das verweigern, wenn da die entsprechende Arbeit des Landesamtes für Verfassungsschutz gefährdet werden würde. Etwas besser ist in Zukunft die Auskunftsmöglichkeit von Menschen, die gerne wissen wollten, was das Landesamt für Verfassungsschutz von ihnen weiß. Zwar muss weiterhin ein konkreter Sachverhalt vorgetragen werden und ein besonderes Interesse dargelegt werden. Das heißt, Menschen müssen sich gewissermaßen selber denunzieren und sagen, zu diesem Sachverhalt hätte ich gerne was. Aber wenn sie das tun und das Landesamt für Verfassungsschutz hat entsprechende Informationen, dann muss es Auskunft erteilen. In der Regel, auch da gibt es natürlich wieder Ausnahmevorschriften. Und neu eingeführt wird die Regelung, dass das Landesamt für Verfassungsschutz auch außerhalb dieses besonderen Interesses und der konkreten Sachverhalte Auskünfte erteilen kann. Das ist eine reine Ermessensvorschrift und da sind die Ablehnungsmöglichkeiten noch ausufernder, aber immerhin, es wird unterhalb dieser Schwelle, dass man sich selber denunzieren muss, in Zukunft die Möglichkeit geschaffen werden, dass man einfach einen Antrag auf Informationserteilung hinschickt und dann einfach mal sich überraschen lässt, ob die Verfassungsschützer, die Schlapphüte, irgendetwas mitteilen.
Ja, und selbst wenn man weiß, dass man vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, wie wir jetzt berichtet haben über den Fall Werner Siebler, dann kommt plötzlich die Antwort, das Ganze wäre so umfangreich, das ist nicht darstellbar, eine Auskunft über so viele Jahre Überwachung, das wäre bürokratisch praktisch unmöglich. Ja, du hast schon einiges dazu gesagt, trotzdem vielleicht gibt es noch weitere Verschärfungen, auf die du nochmal eingehen wollen würdest?
Würde ich jetzt nicht, aber ich möchte den Menschen empfehlen, wir werden das ja dann auch auf der RDL-Seite verlinken, dass sie von der Möglichkeit dieses Bürgerinnenportals Gebrauch machen. Dort findet sich dann auch relativ einfach als Link eine Synopse. Das heißt, Synopse, da wird der alte Gesetzestext dargestellt, so wie er aktuell gilt. Und nebendran ist dann der neue geplante Text und die Änderungen sind gelblich hervorgehoben, dass Menschen sich das einfach mal tatsächlich selber durchlesen, einfach mal zu Gemüte führen und wenn sie wollen, das halt eben auch entsprechend schon kommentieren. Vielleicht auch abfällig kommentieren oder zustimmen, je nachdem, wie sie mögen. Aber dass diese Möglichkeit der BürgerInnenbeteiligung auch tatsächlich genutzt wird.
Bringt das denn, denkst du, dass das was bringt bei so einer Institution wie dem Verfassungsschutz da, dass da BürgerInnen Vorschläge für das Verfassungsschutzgesetz machen?
Ach, diese Bürgerinnenbeteiligungen sind letztlich auch pro forma, so wie Petitionen ja auch letztlich formfrucht und fristlos sind. Das heißt, sie bringen in der Regel nichts, aber es ist immerhin mal noch eine Möglichkeit für die kritische Öffentlichkeit, auch auf diesem eher legalistischen Wege sich ein Stück weit zu beteiligen.
Ein großes Thema angesichts der deutschen Geschichte ist ja auch das Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdienst. Geht da irgendwie was im Gesetzestext? Es ist da was erkennbar, dass das halbwegs vernünftig eingehalten wird?
Also ich finde es nicht halbwegs vernünftig. Es gibt selbstverständlich Regelungen, die sagen, dass bestimmte Erkenntnisse, die das Landesamt für Verfassungsschutz der Polizei mitteilt, unter bestimmten Voraussetzungen nicht zur Strafverfolgung genutzt werden dürfen. Aber diese Mauer, diese wirklich striktere Trennung, ich meine, eine strikte Trennung, denke ich, hat es auch in den 50er, 60er, 70ern de facto nicht gegeben, weil die Menschen waren untereinander so gut vernetzt, dass möglicherweise halt einfach informell ein Austausch stattgefunden hat. Da findet natürlich sich in Zukunft auch jetzt schon eine bestimmte gesetzliche Regelung, Und wenn der Verfassungsschutz möchte, dass die Polizei von irgendetwas erfährt und dann entsprechend tätig wird, dann wird der Verfassungsschutz auch in Zukunft Möglichkeiten haben, abseits jeglicher gesetzlicher Regelungen entsprechend zu agieren.
Da dürften die Wege relativ kurz sein. Dann abschließend nochmal ein bisschen zusammengefasst deine Bewertung zu diesem Gesetzentwurf des Landesverfassungsschutzgesetzes in Baden-Württemberg.
Also von dieser vorhin erwähnten sehr, sehr moderaten Ausweitung des Auskunftsrechts und der Kodifizierung gerichtlicher Kontrolle finden sich aus meiner Sicht eigentlich entweder nur Bestätigungen des Status quo oder Verschlechterungen.
Das sagt RDL-Redakteur Thomas. Er hat sich für Radio Dreieckland befasst mit dem Entwurf für das Verfassungsschutzgesetz für Baden-Württemberg. Bis zum 1. Juli kann es noch auf dem Beteiligungsportal der Landesregierung kommentiert werden. Und wir werden dann, wie gesagt, noch den Link zum Beitrag setzen.
Im Iran gibt es seit Jahren Menschen, die mutig gegen das brutale Regime der Islamischen Republik und für Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde kämpfen. Sie haben ihr Leben riskiert, ihre Familien verloren und ihr Blut auf den Straßen vergossen. Doch während das iranische Regime mit äußerster Brutalität gegen die eigene Bevölkerung vorgeht, erleben wir nun auch noch massive israelische Angriffe auf iranisches Territorium, die gegen das Völkerrecht verstoßen. In diesem eskalierenden Krieg sind es wieder die Menschen, nicht die Machthaber, die leiden, sterben und vertrieben werden. Es ist nicht ihr Krieg. Qumaz Nagipur hat deswegen für Radio Flora Statements aus der iranischen Zivilbevölkerung gesammelt, darunter die Erklärung der LehrerInnen-Gewerkschaft Teherans.
Erklärung der LehrerInnen-Gewerkschaft Teheran zur Verteidigung des Friedens und gegen Kriegstreiberei. Wir LehrerInnen arbeiten täglich mit Kindern zusammen. Kindern, die mit neugierigen Augen die Welt verstehen wollen. Eine Welt, die ein Ort des Lernens, der Freundschaft und der Träume sein sollte. Nicht der Explosionen, Zerstörung und des Todes. Mit tiefer Trauer beobachten wir die Ausweitung des Krieges in einer Region, die seit Jahren vom Recht auf Frieden ausgeschlossen ist. Schweigen angesichts dessen, was derzeit im Iran geschieht, und angesichts dieses Ausmaßes an Gewalt und Hass ist für uns nicht hinnehmbar. Wir beugen uns keiner militärischen, religiösen oder politischen Macht. Aber wir schämen uns für die Kinder, die unter diesem Leid und Druck leiden müssen. Was die israelischen Machthaber und die Hardliner im Inland den Menschen antun, ist ein Verbrechen. Und als unabhängige Gewerkschaft haben wir das Recht zu warnen. Kein Land schafft Frieden mit geballter Faust. Kein Volk lernt Sicherheit durch Vertreibung. Wir glauben, dass unsere Stimme als Lehrkräfte eine Stimme des Friedens sein muss. Und dieser Frieden bedeutet nicht, Unterdrückung zu akzeptieren, sondern an der Seite der Menschen, besonders der unschuldigen Kinder, zu stehen. Wir erklären klar und deutlich, wir lehnen jede Art von Kriegstreiberei ab, von welcher Seite auch immer. Wir lehnen Gewalt ab, egal ob im Namen Gottes, der Nation oder sogar der Freiheit. Wir lehnen Schweigen gegenüber dem Leid der Menschen ab und fordern alle zivilen, gewerkschaftlichen, kulturellen und Bildungsinstitutionen auf, sich gegen die Normalisierung von Gewalt zu stellen und die Stimme der menschlichen Solidarität laut werden zu lassen. In einer Welt, in der Kinder schutzlos sind, wollen wir nicht gleichgültig bleiben. In einer Welt, in der Politiker mit Waffen sprechen, wollen wir mit Worten, Bildung und Gewissen reden. Wir wollen Frieden für unsere Kinder, einen dauerhaften Frieden für eine helle Zukunft und eine Welt frei von jeglicher Gewalt. Mit Respekt, LehrerInnen-Gewerkschaft des Iran, Teheran. 26. Mordad 1404, also 17. Juni 2025. Hashtag Nein zum Krieg. Hashtag Nein zur Tyrannei. Koordinierungsrat der gewerkschaftlichen Organisationen der Lehrkräfte des Iran. Gemeinsam gegen Kriegstreiber. Es lebe Frieden, Freiheit, Wohlstand und Gleichheit.
Das war die Erklärung der Lehrerinnengewerkschaft Teherans zur aktuellen Situation im Iran und den israelischen Angriffen. Hört nur noch die Erklärung politischer Gefangener im Evin-Gefängnis.
Stellungnahme 4 politische Gefangene aus Evin-Gefängnis. Reyhane Ansari, Sakine Parvane, Barish Moradi, Golrokh Irai. Evin-Gefängnis, 18. Juni 2025. Unsere Befreiung, die Befreiung des iranischen Volkes von der diktatorischen Herrschaft islamischer Regierung, wird nicht durch fremde Mächte, sondern allein durch den Widerstand der Bevölkerung und durch die Mobilisierung sozialer Kräfte möglich sein. Auf äußere Interventionen zu hoffen oder sich an sie anzulehnen, bedeutet Selbsttäuschung. Israel wurde durch Gewalt, Massaker und Vertreibung gegründet. Seit seiner Gründung hat er sich über Besatzung zum dominierenden Akteur im Nahen Osten aufgeschwungen und die Region durch wiederholte militärische Übergriffe in ein dauerhaftes Kriegsgebiet verwandelt. Als militärische Außenposten der USA und Interessenvertreter westlicher Großmächte nach dem Zweiten Weltkrieg hat Israel seine aggressive Politik in Palästina, im Irak, in Afghanistan, Syrien, Jemen und aktuell in Gaza offenbart. Dort begeht es einen Völkermord. Die westlichen Demokratien rechtfertigen ihre Kriege und Verbrechen oft mit scheinbar moralischen Argumenten, angeblich zur Wahrung von Sicherheit, zur Verbreitung von Demokratien. Doch ihre Handlungen sprechen eine andere Sprache. Völkermord, Zerstörung und Ausbeutung. Weder im Irak noch in Syrien oder anderswo wurden Atomwaffen gefunden. Und dennoch dienen sie als Vorwand für Interventionen. Es zeigt sich, wer eine Region unterwerfen will, braucht keine Logik, nur Macht. Die USA und Israel haben ihre Identität durch Aggression und Kindermord geprägt. Ihre Geschichte ist vom Krieg und Leid durchzogen. Wo immer sie auftreten, folgen Tod und Zerstörung. Auch ein Angriff auf den Iran wäre Teil dieses kolonialen Projekts. Die Zerstörung unserer Infrastruktur, das Töten von ZivilistInnen, all dies sind Verbrechen, die zu verurteilen sind, ebenso wie ihre zahllose anderen Gräueltaten weltweit. Jede Unterstützung Israels, ob durch Einzelpersonen, Gruppen oder politische Bewegungen, ist, gleich aus welchen Beweggründen, ein Ausdruck von moralischer Bankrotterklärung. Sie zeugt von Komplizenschaft mit Zerstörung und Unterdrückung. Unsere Befreiung, wiederholen wir, wird nicht durch fremde Hilfe kommen. Die Geschichte hat gezeigt, wo die westlichen Mächte eingreifen, folgen nicht Freiheit und Wohlstand, sondern neue Formen von Abhängigkeit, Ausbeutung und Elend. Der Krieg in Syrien und der Versuch, ähnliche Szenarien im Iran heraufzubeschwören, zeigen, ein starker, unabhängiger Nahosten ist nicht im Interesse Israels. Nur eine geschwächte, fragmentierte Raum kann die Vormachtstellung Israels sichern. In der politischen Neuordnung des Nahen Osten, wie sie von außen angestrebt wird, ist nur für jene Staaten Platz, die Israels Vorherrschaft akzeptieren. Diese Ordnung lehnen wir ab. Sie bedeutet Unterwerfung und Verrat. Wer sich diesen Kräften andient, ob aus Opportunismus, aus Angst oder aus ideologischer Nähe, verrät nicht nur den Iran, sondern auch die Freiheitskämpfe aller unterdrückten Völker in der Region. Dieser Verrat wird nicht vergessen werden, weder von uns noch von künftigen Generationen. Die Erinnerung wird jener mit Schande bedecken, die im Namen der Macht auf den Leichen der Wehlosen getanzt haben. Reyhane Ansari, Sakine Parvane, Vadishe Moradi, Golroch Irai, Evin Gefängnis, Mittwoch, 28. Chordat, 1404, 18. Juni 2025.
Das waren zwei Stimmen aus der oppositionellen iranischen Zivilbevölkerung zur aktuellen Situation, gesammelt von Radio Flora. Weitere Statements könnt ihr auf freie-radios.net nachhören. In der Kleinstadt Bad Freienwalde im östlichen Brandenburg wurde vorletztes Wochenende eine neue Eskalationsstufe rechter Gewalt erreicht. Mehrere Vermummte, teilweise bewaffnet, griffen BesucherInnen und OrganisatorInnen des Stadtfestes für ein buntes Bad Freienwalde an. Die Polizei war dabei keine Hilfe. Stattdessen stellten sich mutige Menschen den AngreiferInnen entgegen. Die wachsende Bedrohungslage durch Rechtsradikale trifft dabei auf eine regionale Beratungsstruktur, deren Finanzierung unsicher ist. In dem folgenden Beitrag von Radio Korax kommen zwei MitorganisatorInnen und Mitglieder des Bündnisses Bad Freienwalde ist bunt zu Wort.
Am vergangenen Sonntag, den 15. Juni, wurde in Bad Freienwalde eine friedliche Veranstaltung unter dem Motto Bad Freienwalde ist bunt attackiert. Mit Ständen, Redebeiträgen und einem Bühnenprogramm sollte in der ostbrandenburgischen Kleinstadt an der Oder ein Zeichen gegen den Rechtsruck und für eine offene Gesellschaft der Vielfalt gesetzt werden. Doch kurz vor dem Beginn stürmten mehrere Vermummte die Veranstaltung auf dem Marktplatz in Bad Freienwalde und griffen Besucherinnen und Organisatorinnen teilweise mit Schlagstöcken an.
Kamen eben 10 bis 15 vermummte Personen auf den Marktplatz gerannt. Da war quasi noch so geschäftiges Treiben. Alle haben ihre Stände aufgebaut. Es waren noch schon ein paar BesucherInnen da. Die sind gleichzeitig auf den Marktplatz gerannt, haben Banner runtergerissen, haben Stände versucht zu zerstören und haben auch Menschen irgendwie weggeschubst. Und ein Vereinsmitglied von uns hat sich versucht, den in den Weg zu stellen und wurde dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen.
Das erzählt Lisa Klaraburger vom Verein Wir packen's an. Der Verein ist Teil des Bündnisses Bad Freienwalde ist bunt und war am Sonntag mit einem Stand auf dem Straßenfest vertreten. Die Person, die sich dem Angreifer entgegenstellte und daraufhin geschlagen wurde, steht noch immer unter Schock.
Um durchzukommen, hätte der Angreifer die Person natürlich auch wegschubsen können, hat sie aber nicht gemacht, sondern zu diesem Faustschlag ins Gesicht ausgeholt, was ja schon ein krasser Angriff ist, ne?
Es schritten weitere Ordnerinnen und Teilnehmerinnen ein, wodurch größere Schäden verhindert werden konnten. Mindestens 3 Personen seien jedoch nach Angaben des Bündnisses durch die Schläge des rechten Trupps verletzt worden. Sie blieben jedoch alle für das Fest vor Ort. Die Täterinnen flüchteten. Und wo war die Polizei während diesem Angriff?
Zumindest nicht auf dem Platz. Also natürlich als politische Kundgebung war die Veranstaltung entsprechend angemeldet und die Polizei war auch zu Beginn des Aufbaus da und da gab es entsprechende Gespräche. Und dann war die Polizei in der Stadt unterwegs oder ja, also ich kann nicht genau sagen, wo die zu genau diesem Zeitpunkt waren. Sie waren dann, als wir Notrufe abgesetzt haben, sehr schnell da. Das können wir auf jeden Fall sagen. Aber zum Zeitpunkt des Angriffs waren sie tatsächlich nicht vor Ort.
Erzählt Judith Strom, Mitorganisatorin des bereits zum 5. Mal in Folge stattfindenden Festes Bad Freienwalde ist Bund in Ostbrandenburg. Für das gleichnamige Bündnis ist klar, dass die örtliche Polizei am Sonntag die Gefahrenlage falsch eingeschätzt hat.
Und jetzt muss die Polizei für alle zukünftigen Veranstaltungen ihre Gefahreneinschätzung meiner Meinung nach deutlich anpassen. Und es wurde eben deutlich, dass nicht nur die Veranstaltung an sich, sondern eben auch der Aufbau und Abbau zwingend geschützt werden muss.
Die Anpassung an die aktuelle Gefahrenlage hätte jedoch bereits vorher erfolgen müssen. Denn die Veranstaltung wurde bereits im Vorfeld bedroht. Und die Bedrohung geht für die Bundesmitglieder von rechts aus. Das meint auch Lisa Klaraburger vom Verein Wir packen's an.
Man wusste schon im Vorfeld, dass eine Gefahr besteht, weil es wurden sämtliche Plakate für Bad Freienwaldesbund im Voraus zerstört. Es gab rechte Sticker auf den Plakaten. Es gab auch im Vorfeld schon eine Anzeige deshalb. Das heißt, man hätte ahnen können, dass es dort einen Angriff gibt. Wir haben gerade auch im Team nochmal darüber gesprochen, dass es auch schon in den Jahren davor Bedenken gab bei Bad Freienwaldesbund und da auch schon Drohungen im Raum standen und auch schon die Sorge bestand, dass es da Angriffe gibt. Deshalb wird jetzt schon auch von dem Bündnis ganz klar kommuniziert, da wurde die Gefahrenlage nicht richtig eingeschätzt. Also man hätte von Seiten der Polizei ahnen können, dass sowas passieren kann.
Nicht nur das Bündnis Bad Freienwalde ist Bund erfährt Einschüchterungsversuche und körperliche Gewalt durch Rechte. Der Verein Opferperspektive dokumentiert rechte Gewalttaten in Brandenburg seit den frühen 2000ern. Im Jahr 2024 verzeichnete die Beratungsstelle für betroffene Rechte rassistischer und antisemitischer Gewalt mit 243 dokumentierten Angriffen und Beleidigungen einen neuen höchsten rechter Gewalttaten in Brandenburg. Dabei sei insbesondere die Anzahl rechter Angriffe auf vermeintliche oder tatsächliche politische Gegnerinnen stark gestiegen. Judith Strom setzt die Tat vom Sonntag in den Kontext der bundesweiten aktuellen Bedrohungslage von rechts.
Also ich bin jetzt keine Expertin in der Bewertung dieser Dynamiken, aber der Eindruck ist schon, dass es zum einen wahrscheinlich junge Leute waren, das heißt alleine von der Statur her, wie die sich bewegt haben, mit welcher Geschwindigkeit die über den Platz sind und so weiter und so fort. Und damit würden sich diese Angreifer auch einreihen in Entwicklungen, die ja auch schon journalistisch dargestellt wurden, dass es eben jetzt auch gerade in den letzten 1-2 Jahren eine ganze Reihe von neuen, dezentralen, gewaltbereiten, rechtsextremen Gruppierungen gibt. Und das scheint dann eben auch hier in unserer Region der Fall zu sein. Und es ist eben mehr als an der Zeit, das politisch und gesellschaftlich anzuerkennen, also das auch nicht klein zu reden, nicht zu sagen, ach, das sind halt ein paar Bengels, die machen hier ein bisschen Quatsch, sondern anzuerkennen, dass möglicherweise auch sehr junge Menschen bereit sind, gewalttätig zu werden und dass hier deutlich mehr für einmal die Prävention und jetzt aber eben auch für die Aufklärung dieses Angriffs getan werden muss.
Derweil fällt den lokalen Beratungsstrukturen das Geld. Der gemeinnützige Verein Opferperspektive machte darauf mit einem öffentlichen Statement im April 2025 aufmerksam. Die Projekte kommen nach eigenen Angaben ohne zusätzliche finanzielle Mittel nicht dem steigenden Beratungsbedarf hinterher. Gegenüber Radio Korax erklärte Markus Reinert von Verein Opferperspektive, dass die bisherige Projektförderung ihre Arbeit nur unzureichend und auf Zeit sichere. Um dauerhaft professionell und unabhängig Hilfe leisten zu können, sowohl im Akutfall als auch präventiv, sei der Verein auf eine solide und langfristige Finanzierung angewiesen. Dabei sind konstante Beratungsangebote für betroffene rechter Gewalt extrem wichtig, meint Lisa Klaraburger vom Verein Wir packen's an.
gerade damit Menschen, die Opfer von rechter Gewalt geworden sind, sich nicht alleine gelassen damit fühlen und sich nicht total aus der Gesellschaft zurückziehen müssen und auch damit Gruppen, Vereine, Initiativen gute Unterstützung bekommen, gut beraten damit werden, wie sie überhaupt mit der Bedrohung umgehen, wie sie Bedrohung einschätzen müssen und wie sie mit direkten Angriffen umgehen. Aus eigener Erfahrung weiß man, dass man ja oft auch einfach überfordert damit ist und dass dann Menschen, die sich tatsächlich auskennen, helfen, ist unheimlich wichtig, damit sich nicht alle oder damit sich nicht viele eingeschüchtert fühlen und dadurch ihr Engagement auch einfach zurückziehen oder einstellen. Auch für uns ist jetzt zum Beispiel relevant, dass wir uns beraten lassen, wie gefährdet wir sind.
Am Sonntag erschien auch der brandenburgische Innenminister René Wilke auf dem Fest und drückte seine Anteilnehmer aus. Das Bündnis zeigte sich ihm gegenüber zwar dankbar, Lisa-Clara Burger, Mitorganisatorin des Festes, kritisiert aber auch Wilkes Unterstützung der rechten Migrationspolitik von Alexander Dobrindt.
Ich bin überzeugt davon, oder wir als Verein auch, dass populistische Diskurse, wie die CDU sie führt, der Nährboden für solche Taten sind. Da fühlen sich rechte Gruppen, wie diese Gruppe, die jetzt diesen Angriff gemacht hat, legitimiert, solche Angriffe durchzuführen.
Die Politik muss ihre vielfältige Gesellschaft konkret finanziell unterstützen und ihren Schutz gewährleisten. Es brauchen nun mehr als Lippenbekenntnisse. Das Bündnis sah sich aber auch mit einer fragwürdigen Einordnung des Angriffs durch den Bürgermeister von Bad Freienwalde konfrontiert.
Was aber jetzt im Nachhinein passiert ist, ist, dass der Bürgermeister von Bad Freienwalde diese Attacke total bagatellisiert. Also der hat öffentlich im Interview gesagt, das war kein Angriff, das war eine Störung. Und hat auch ganz klar so dargestellt, das Ziel war, niemanden zu verletzen, da sollte nur die Veranstaltung gestört werden und was da jetzt falscher ist, sich denen in den Weg zu stellen und die zu stoppen oder dann sich zu wehren, das weiß er auch nicht so genau.
Erzählt Lisa-Clara Burger, Mitglied des Vereins Wir packen's an. Den rechten Angriffen zum Trotz ließen sich die Organisatorinnen von Bad Freienwalde ist bunt am Sonntag jedoch nicht davon abhalten, ihre Veranstaltung durchzuführen. Rund 400 Besucherinnen nahmen laut Bad Freienwalde ist bunt an ihrem Straßenfest für Demokratie teil.
Im Nachhinein habe ich mir auch überlegt, dass es eigentlich schon auch ganz schön verrückt ist, dass zumindest ich zu gar keinem Zeitpunkt darüber nachgedacht habe, die Veranstaltung abzublasen. Das war überhaupt nicht in meinem Kopf. Ja, und dadurch, dass eben selbst die Verletzten geblieben sind, hat das eher nochmal den Zusammenhalt gestärkt und wir haben diesen Überfall nicht weggedrückt, sondern er wurde eben Teil der Realität dieses Tages. Ja, und am Ende haben wir tatsächlich unsere Veranstaltung nahezu wie geplant durchführen können. Das heißt, dass wir ein ganz tolles Bühnenprogramm hatten, wo von den Schülis gegen rechts bis zu den Omas gegen rechts queere Menschen, Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung, also ganz viele unterschiedliche Perspektiven zur Sprache kamen und der Geist, dem ja auch diese Veranstaltung eigentlich entsprungen ist, nämlich die Vielfalt auch in Bad Freienwalde, die es ja vor Ort gibt, sichtbar zu machen. Diesen Spirit, den konnten wir auf jeden Fall am Sonntag trotz allem aufrechterhalten.
Das waren zwei VertreterInnen der Initiative Bad Freienwalde ist bunt, die in Bad Freienwalde in Brandenburg ein Stadtfest veranstaltet haben, das von Rechten angegriffen und von der Polizei daraufhin nicht ausreichend geschützt wurde. Damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 23. Juni 2025. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Hallo? Hallo? Hallo.
Scheiße, keiner da. Keiner da, um mir zu helfen. Radio Dreieckland braucht Verstärkung. Werde Mitglied unter www.rdl.de.